Mit dem Helm war ich vor 3000 Jahren unterwegs als Polizeibeamter. Und ich habe ihn auf dem Schrank stehen und habe mir meine Kollegen beschriftet. Der kommt halt zur Geltung, weil ich wollte auf jeden Fall... Oh, ist der eng! Ich wollte irgendeinen Helm aufziehen, aber der von meinem Enkel, der passt nicht. Da habe ich den alten Polizistenhelm hier vom Schrank und da ist auch noch das Headset. Also auf alle Fälle geht es in der neuen Superform-Folge auch um einen Helm, zerbröselte Kraftwerke und um Jesus glauben, aber... Ich wünsche euch eine gute Sendung. Ihr braucht keinen Helm aufziehen, auch keine Mütze. Zuhören, anschauen. Viel Spaß dabei.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Rettungsgasse.
Ja.
Rettungsgasse, so sieht das Buch aus. Ein ganz freundlich, fröhlicher Mensch ist drauf und sogar die Brille ist anders.
Ja, genau. Die habe ich kurz danach
was soll das denn?
Ausgetauscht.
Ja. Nach dem Foto hier.
Nach war Zufall. Mein Sohn ist Optiker, beziehungsweise lernt gerade Optiker.
Ah, dann hast du
den. Und dann hat man schon mal recht gute Connections zu einer neuen Brille.
Herzlichen Glückwunsch zum Buch.
Danke.
Was ganz und gar nicht geht. Also das Buch hast du mir zugeschickt.
Ja.
Danke.
Ja.
Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich immer, wenn jemand aus dem Freundes- und Bekanntenkreis das ein Buch schreibt. Das ist der Hammer. Was aber gar nicht geht.
Oh, eine Widmung. Ja klar, die kriegst du auf jeden Fall.
Hey, die kriege ich nicht irgendwann. Die kriege ich jetzt.
Okay, jetzt und live.
Ja, jetzt und live. Also das machen wir nicht ohne.
Dann muss ich hier aber verschlagen.
Ja, das kannst du machen.
Ist das okay, weil das ist ja schon Seite 80,
ja.
Merke ich mir.
79.
Okay.
Ja, weil das kann ja wohl nicht, tut das auch noch nicht.
Ja, der kann noch ein bisschen, aber ich habe einen besseren, warte mal.
Jetzt kommt der fette Stift raus.
Nee, ich habe nur noch einen Kugelschreiber dabei, den können wir nehmen.
Und natürlich?
Ja, die habe ich tatsächlich mal eingepackt, wer weiß wofür. Die habe ich irgendwie...
Wer weiß, was du vor Fragen kriegst.
Ne? Ja, genau.
Wer so, weiß das schon. Jörg, jetzt
aber.
Jetzt schreib mal, und wir sind live on. Ja? Und weil Buch ohne Widmung geht gar nicht. Das geht mir genauso, wenn ich von Leuten gefragt werde, hier, du schenkst mir ein Buch und schreibst nichts rein. Meierhöfer, reinschreiben. Ja, also gut. Habe ich gedacht, lass ich's doch den Jörg auch machen. So, das haben wir
heute, der 26.
So ist es.
So.
Zack. Dankeschön.
Bitteschön.
So, also.
Jetzt ist es vollständig.
Jetzt ist es vollbracht. Ne? Jetzt ist das Buch quasi angekommen. Ich bin Bibliophil, ich liebe Bücher.
Mhm.
Und wenn du dann das Vorrecht hast, einen Autor zu kennen, dann musst du das machen.
Na klar.
Es ist druckfrisch.
Ja.
Im Prinzip. Es riecht nach Farbe, es riecht nach...
Ist noch nicht trocken.
Oh, und die Haptik ist cool. Mhm, ne?
Ja.
Und eine Überschrift, muss ich sagen, das war die Grad, wo ich...
80.
Seite 79, 80,
oder, ja,
genau. Mhm. Die Überschrift heißt, 79, die Explosion von Hermann Wenzel. Und ich dachte, an meine Zeit, seinerzeit als Polizeibeamter, wir hatten auch eine Explosion.
Ja.
Der hieß nicht Hermann Wenzel, sondern es war ein RAF-Terrorist.
Ups.
Und der hat... die Bombe zu früh gezündet, ich war als Erster am Tatort.
Oh.
Und da war noch mal viel übrig. Da dachte ich, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel von dem Hermann Wenzel noch übrig ist.
Ja, ist ja kein Mann gewesen,
ja,
ist
erzähl ein mal. Kraftwerk. Erzähl mal die Story.
Also Hermann Wenzel ist ein Kraftwerk in Duisburg von Thyssen sei es oder von einem großen Unternehmen auf jeden Fall. Die produzieren Strom, damit eben die Firma da irgendwie vernünftig Licht und alles anmachen kann, alle Maschinen. Und dieses Kraftwerk wird befeuert durch verschiedene Gase, die irgendwie zugemischt werden, damit da einfach ordentlich Druck, buchstäblich Druck im Kessel ist, damit Kraft bzw. Strom entsteht. Ja, und dieses Ding ist eines Abends hochgegangen und wir saßen zu Hause, ich hatte keinen Dienst, wir saßen zu Hause am Abendbrottisch mit unseren Kids und auf einmal blitzte es. Und da sagt mein Sohn, guck mal, da hat's geblitzt. was aber völlig unlogisch war, weil an dem Tag gab es, genau wie heute, überhaupt keine Wolke am Himmel. Wo soll da ein Blitz hergekommen sein? Und so lange, wie wir jetzt quasi über diesen Blitz sprachen oder sprechen, so lange hat es auch damals gedauert, bis dann der Rums kam, der Donner sozusagen, der unsere Terrassenscheibe, die ist relativ groß und die war zum Glück ein Spalt auf, die formte sich wirklich nach innen, die wölbte sich nach innen wie ein Segel, kein Witz. Und wir saßen da am Tisch mit offenem Mund, also wirklich dieses Kraftwerk, wie man hinterher sah, ist ein Riesen, also fast, ich sag mal so, also das ist ein mehrstöckiges, großes Gebäude gewesen, so ein Ziegelhaus. Und da ist eine Ecke rausgebrochen, die allein schon so groß wie ein normales Einfamilienhaus war. Diese Mauerstücke, die waren praktisch dann nicht mehr vorhanden. Und das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Und meine Frau, oder beziehungsweise wir saßen ja alle am Tisch, und meine Frau sagte, dann pass mal auf, ich glaube, da ist was passiert, lass uns mal beten.
Sagt deine Frau.
Sagt die einfach so. Ja, ich dachte, gut, kannst ja nichts gegen sagen, ne? Machen wir mal. Ja, und dann haben wir tatsächlich am Tisch, also wie gesagt, Kinder waren noch sehr klein und meine Frau hat dann für dieses, was da auch immer passiert sei, da gebetet, dass alles gut geht und so weiter. Ja, und dann ging für uns eigentlich erstmal der Abend normal, setzte sich fort, bis ich dann schließlich auch tatsächlich noch einen Anruf von der Feuerwehr bekam und auch im Radio dann berichtet wurde, hier Kraftwerk Hermann Wenzel hat sich gerade pulverisiert und so weiter, große Gesteinsbrocken und so weiter. So, und dann bin ich an dem Abend noch zur Feuerwehr, habe da im Hintergrund im Stab noch ein bisschen ganz minimal mitgearbeitet, eigentlich war schon das meiste erledigt und wie mir dann, und das war das Interessante, in den Tagen danach hat mir der Kollege, der vor Ort war, berichtet, wie es aussah. Da sind also wirklich große Gesteinsbrocken, muss man sagen, auf Autos geknallt, die danach nur noch halb so hoch waren, und Häuser demoliert, Dachziegel demoliert, zahlreiche Fensterscheiben kaputt und so weiter und so fort. Und in der Pressemitteilung, die dann später von dem Werk rausgegeben wurde, hieß es dann, zum Glück ist tatsächlich keiner verletzt worden.
Ja, das ist ja auch, also das klingt nach Wunder, ne?
Das klingt nach Wunder und dann dachte ich, nee, nicht zum Glück. Ah. Sondern meine liebe Frau hat den Reflex gehabt.
Jetzt kommt der Übertrag.
Wir beten mal eine Nummer. Und ich glaube tatsächlich dran, dass solche Reflexe, solche Gebete, die sind ja nicht einfach nur gesprochen und verschwinden dann so im Orbit, sondern die haben eine Wirkung. Und die haben auch, glaube ich, in dem Zusammenhang für etwas gesorgt, was übernatürlich ist, nämlich, dass echt niemand ernsthaft verletzt wurde. Also die Chance, bei einem solchen Ereignis, so einer Explosion ums Leben zu kommen, ich glaube, die ist nahezu, also mindestens mehr als 50%. Mhm. Und also die Kollegen, die da waren, erzählten, da standen Autos auf der Straße, die Türen auf und keiner mehr drin, weil die einfach früher ausgestiegen sind. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ja, und auch die ganzen umliegenden Häuserreihen, die so demoliert waren, dass da jetzt nicht noch jemand auf dem Bürgersteig war, ein Kind mit dem Fahrrad langfuhr oder.
In welcher Uhrzeit war das?
Ja, das war zur Abendbrotzeit. Ich sag mal, okay. So tendenziell irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr, würde ich mal tippen. Also noch, wie gesagt, noch so hell, dass man rausgucken konnte. Und mein Sohn eben sagte, guck mal, Papa, da hat's geblitzt. Ja, war ja auch so ähnlich.
Ja. Deine Kinder, wenn die ihren Papa so sehen, die sind jetzt schon etwas älter.
Erwachsen,
größtenteils. Erwachsen, ja. Größtenteils. Ist keiner Polizist? Ist keiner Feuerwehrmann?
Nee, ist keiner Feuerwehrmann. Mein großer Sohn, der hatte tatsächlich mal den Gedanken geäußert, er will auch zur Feuerwehr.
Ja.
Und auch sogar mein jüngerer, also ich habe zwei Söhne, zwei Töchter. Und auch mein jüngerer Sohn hat jetzt neulich noch gesagt, boah, Feuerwehr wäre eigentlich auch cool.
Wegen?
Ja, wegen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie an mir auch eine gewisse, Abenteuer ist jetzt der falsche Begriff, aber dass das eben ein sehr abwechslungsreicher Beruf ist.
Naja, Abenteuer ist schon richtig.
Nah am Menschen, auch so ein bisschen der Aspekt, ich sag jetzt mal ein bisschen fromm der Nächstenliebe, der strahlt ja auch so ein bisschen durch, wenn man will.
Den Menschen zur Wehr, Gott zur Ehre, wie heißt
das? Genau, demnächst, Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr. Das ist so die eigentliche Überschrift tatsächlich über Jahrhunderte der Feuerwehr gewesen. Die geht jetzt langsam, aber sicher bröselt sie leider ein bisschen weg. Man versucht einen anderen Claim sozusagen zu finden für den Slogan für die Feuerwehr, genau.
Aber das ist hier, das ist mein Enkel.
Ach, wie schön. Ja, sehr gut. Ja,
und das muss ich mal zeigen. Hier ist er, sieht man das? Ja. Der ist 2 Jahre alt und es gibt nur einen Berufswunsch.
Feuerwehrmann, ja, ja, logisch, ne? Klar.
Und
ich hatte den übrigens nie.
Das war meine Frage. Wie kamst du zur Feuerwehr?
Also tatsächlich durch Zufall.
Denn wenn ich hier meinen Zweijährigen sehe,
ja.
Der hat T-Shirts mit Feuerwehr drauf, ja. Und das erste Wort war Mama, klar, keine Frage. Aber dann kommt Tatütata. Ne? Okay. Und er fährt voll drauf ab und er spielt auch. Und
ja.
Wie war das bei dir?
Also bei mir war es tatsächlich nicht so. Also ich bin in einem, also ist auch ganz verrückt eigentlich. Meine Eltern, mein Vater ist Elektriker. Irgendwie ist es dazu gekommen, dass mein Bruder Elektriker wurde. Mein Onkel ist Elektriker, meine Cousins sind Elektriker. Und du darfst raten, was aus mir wurde. Elektriker, natürlich. Also ich habe tatsächlich im ersten Leben Elektriker gelernt. Nach der Realschule bin ich dann endlich aus von der Schule runter und habe dann...
Erstmal einen Job machen.
Erstmal Geld verdienen, irgendwie Handwerker. Ja. Und das hat mir auch Spaß gemacht, bis ich dann ausgelernt hatte und auf Wechselschicht arbeiten musste.
Ja.
Und da dachte ich, oh, das machst du doch jetzt nicht noch 40 Jahre lang. Und habe dann hin und her überlegt und habe dann bei Thyssen damals gearbeitet, habe da jemanden kennengelernt, der war frisch von der Uni, er war Ingenieur. Boah, habe ich gedacht, wow, das hört sich aber cool an.
Ingenieur,
kann ich kaum schreiben, ja. Und der hat mir dazu Mut gemacht zu sagen, hey, mach jetzt nicht irgendeinen Murks, versauer nicht hier, sondern mach dein Fachabi und guck, dass du irgendwie zur Uni kommst. Und diesen Gedanken, der ließ mich dann nicht mehr los und habe dann tatsächlich auf dem zweiten Bildungsweg versucht, mich da fortzubilden. Habe es auch geschafft, habe auch tatsächlich Elektrotechnik verrückterweise dann studiert, weil da bin ich dann doch
schön auf Linie
dieser Idee genau treu geblieben. Und war dann nach einigen Jahren und vielen Semestern, wo ich nie wusste, wirst du denn wirklich jemals fertig? Und eines Samstagnachmittags rief meine Mutter an und sagte, du hör mal, die haben hier bei uns in der Lokalzeitung eine Anzeige geschaltet von der Feuerwehr, die suchen einen wie dich. Und dann habe ich mich da beworben, ja, dann ging die Maschinerie los mit Einstellungsuntersuchung und so weiter und hier bin ich.
Ja. Gut, du hast Elektrotechnik studiert, hast Elektriker gelernt. Warst du dann auch jemand, der in der Feuerwehr, bei der Feuerwehr erstmal so von der Pike auf alles lernen musste? Das heißt, welches Rohr nehme ich wann, welcher Schlauch ist...
Ja.
Dran und
ja, muss jeder. Jeder muss Schläuche rollen. Also damit fängt es im Prinzip an.
Ja.
Ist völlig wurscht, in welcher Hierarchie man am Ende landet.
Ja.
Die Ausbildung bei der Feuerwehr ist an der Stelle für alle wirklich gleich. Da muss auch derjenige, der später vielleicht mal Chef einer Feuerwehr werden möchte, nur mal jetzt konstruiert, der muss auch lernen, wie man, ich sage jetzt mal, bleib mal bei diesem plakativen Begriff, wie man Schläuche rollt.
Ist ja auch sinnvoll.
Ja, auf jeden Fall.
Du musst
ja wissen, wovon die Rede ist.
Genau, du musst nachher Befehle erteilen.
Ja.
Und weiß nicht, wovon du sprichst.
Ja, auch ein bisschen das Feeling zu haben für das, was da passiert. Ja, also die Jungs, die tatsächlich jeden Tag ins Feuer gehen, die haben natürlich eine andere Qualität, die haben einen anderen Erfahrungsschatz, als ich ihn habe. Das ist einfach so. Die könnten auch unendlich viele Geschichten darüber erzählen. Da fehlt mir natürlich als Führungskraft, die, ich sag mal, so hautnah dran bin ich dann jetzt nicht mehr, dass ich also als, so nennt man das, Angriffstrupp sozusagen oder als jemand, der ins Feuer geht.
Das hört sich gut an. Das ist ja auch real.
Das ist tatsächlich so.
Na, das Haus brennt und die gehen ins Feuer.
Da wo die anderen rausrennen, rennen die Kollegen rein.
Ja.
Natürlich mit der nötigen Vorsicht, also jetzt nicht so Backdraft-mäßig, um da einen Helden zu spielen. Solche Leute brauchen wir bei der Feuerwehr nicht. Sondern die gehen schon mit einer guten, fundierten Ausbildung, mit Besonnenheit, Erfahrung und so weiter und so fort, gehen die Jungs rein und versuchen dann diesem Ereignis, welches auch immer, dann davor zu beugen. Menschen zu retten ist immer oberstes Gebot und dann kommt der Rest.
Du hast in deinem Buch immer, jede Geschichte bietet eine Überleitung, wie soll ich sagen, zum praktischen Glauben. Wie kommt man da dazu? Läufst du da rum und überlegst, was könnte passen? Weil das geht ja übers Geschichtenerzählen raus.
Ja, ja, genau.
Storytelling ist das eine.
Ja.
Das haben wir gerade hier praktiziert. Aber dann einen Anknüpfungspunkt zu finden für deinen Glauben, das ist das andere. Wie kommt man da dazu?
Ja, also wie komme ich dazu? Da muss ich ein bisschen ausholen.
Aber das macht nichts.
Auch
ein Schluck Kaffee.
Begann, ja. Ja, genau, ich nehme auch noch eben ein Stückchen, ja, das kommt dann mit
so aufs Bild.
Also ich hatte schon, also ich schreibe sehr gerne. Im Übrigen hast du mich dazu gebracht zum Schreiben, tatsächlich.
Auch danke.
Weil, ja, ist tatsächlich so, weil du hast damals ja sehr viel Bloggerei betrieben.
Richtig.
Du hast es ja auch immer noch, wenn vielleicht nicht mehr in der Frequenz wie früher. Nein. Aber du hast da viel Texte geschrieben, die mich sehr angesprochen haben. Und wir haben uns ja auch damals getroffen. Und danach habe ich gedacht, komm, mach's auch mal. Und habe dann begonnen, so einen Blog zu schreiben. Das war eigentlich mehr ein Testballon. Und merkte aber dann beim Schreiben, ey, das ist echt cool, einfach mal Gedanken rauszuhauen in einer Art und Weise, wie sie vielleicht einem Leser auch Spaß machen können. Nur mein Wunsch war schon von Anfang an, da jetzt nicht einfach nur Geschichten zu erzählen, sondern die tatsächlich auch mit meiner christlichen, ja, mit meiner frommen Sichtweise, die ich halt so habe, die ich auch nicht von Geburt an hatte, sondern im Laufe des Lebens einfach mal bekommen habe, mit meiner frommen Sichtweise ein bisschen zu verknüpfen. Und diese Blogs, die nahmen dann nach und nach Fahrt auf. Dann habe ich für verschiedene Zeitschriften, wurde ich mal angefragt, nachdem ich solche Charakterwochenenden hier von Vierte Musketier mitgemacht habe. Kannst du nicht mal, ich habe dann einen Blog geschrieben, der wurde dann teilweise abgedruckt für eben christliche Zeitungen. Und das fand ich nett, dass ich da so eine gewisse Prominenz oder eine gewisse Plattform bekam. Prominenz ist falsch, eine Plattform bekam.
Eine prominente Plattform?
Oder so rum, genau. Wo einfach meine...
Wo ich prominent wurde?
wurde ich ja noch nicht. Wo da meine Gedanken da einfach mal an die breite Masse transportiert wurden. Das fand ich ganz nett. Ja, und dann gab es dann irgendwann die Anfrage vom Verlag. Ich kenne den Lektor, der mich jetzt während des Buchprojektes da auch betreut hat. Und der sagte immer, wolltest du mal ein Buch schreiben? Ich sag, hallo? Buch schreiben, worüber soll ich ein Buch schreiben? Und ich hatte zwar irgendwie so im Hinterstück, man hat ja schon mal so einen Wunsch, ne? so ganz hinten versteckt, aber man denkt, das wär nett, wenn das mal im Leben passiert. Und das war so ein Gedanke, den ich aber nie ernsthaft ausformuliert habe. Und jetzt kam er mit dieser Idee um die Ecke. Ja, und dann war ich da lange mit schwanger und dann habe ich auch echt, sagen wir mal, mit Gott darüber gesprochen. Also ich habe einfach das mal so ein bisschen Saft ziehen lassen, wird meine Frau sagen, um herauszufinden, ist das denn jetzt wirklich eine Baustelle, die ich abzuarbeiten habe. Und dann war aber dann relativ schnell mein Wunsch, dass wenn ich tatsächlich sowas mache, ein Büchlein schreiben, dann möchte ich da auch meine christlichen Werte irgendwie mit rein donnern, sag ich mal. Ja. Die müssen da irgendwie rein, um dem Leser eine Brücke zu schaffen zwischen meinen Erlebnissen auf der einen und einer christlichen Weltanschauung auf der anderen Seite, um vielleicht beim Leser dann auch so ein frommes Gedankengebäude, was vielleicht durch welche Ereignisse in dessen Leben auch immer verkrustet war, jetzt ein bisschen aufzulösen, schöner zu machen, vielleicht nochmal nachzudenken, vielleicht ist das mit Gott ja doch gar nicht so schlimm, wie er sich das bislang vorstellte. So, das ist so die Idee, die in dem Buch letzten Endes auch mitschwingt.
Du bringst deinen Glauben auch zur Sprache. Wie fing das an, dein Glaube? Du sagtest gerade, das war so ein Wachsen. Kommst du aus dem christlichen Elternhaus?
Nein,
oder
überhaupt
wie
nicht.
Kommt jemand zum Glauben? Wie du zur Feuerwehr kommst, das ist jetzt kein Problem, das kann man lässig erzählen.
Ja, genau.
Elektriker, Elektrotechniker, ja. Studium, zack, boom, Bewerbung.
Ja.
Läuft wahrscheinlich beim Glauben etwas anders. Kommt man da so langsam rein oder wie war das bei dir?
Nee, bei mir war es tatsächlich kein langsam rein. Das war ein interessanter Prozess. Also da war ich Student bereits, 25 Jahre alt, komme aus ungläubigem Eltern. Also meine Eltern hatten mit Glauben, sagen wir mal, im biblischen Sinne jetzt nicht so viel zu tun. Also fromm, meine Mutter hat, weiß ich noch, früher, als ich so ein kleiner Junge war, hat sie oft mit mir abends am Bett gesessen und hat gesagt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das war so unser Gute-Nacht-Gebet, da kann ich mich erinnern, hat sie einige Male gemacht. Aber ansonsten war die elterliche Erziehung jetzt nicht wahnsinnig christlich geprägt. Und mit 25, 91 muss ich, da war ich gerade noch 25, da gab es diesen Irak-Krieg, Desert Storm hieß dieses Ding. Und da haben die Amis irgendwann im Irak richtig zugeschlagen. Und das war so der erste Krieg, den man in der Glotze mitgucken konnte. Da lief so ein Ultimatum Anfang Januar damals ab. Und da konnte man wirklich morgens um 6 Fernsehen einschalten und man sah also, wie irgendwelche amerikanischen Flugzeuge da langflogen und da Bomben abwarfen. Das war eine Zeit, wo ich wirklich Lebensängste hatte, wo ich mir die Frage gestellt habe, war das jetzt echt alles? Jetzt bin ich 25 Jahre alt und irgendwelche Deppen, sage ich jetzt mal, Weltbeherrscher hauen sich da Bomben um die Ohren und ich werde nicht 26, das ist doch irgendwie unfair. Und über diesen Gedanken kam ich nicht hinaus. Also ich brauchte für mich eine Gewissheit, war das jetzt wirklich schon alles oder bietet das Leben am Ende doch noch ein bisschen was mehr? Und darüber kam ich mit meiner Freundin, damals Freundin, heute Ehefrau, dann wirklich intensiv ins Gespräch und wir haben uns Gedanken darüber gemacht. Und
einfach so, ihr habt gesagt?
Ja, einfach so war es nicht. Also es war war vieles vorbereitet, muss man tatsächlich sagen. Im Rückblick weiß man ja, oft ja erst, wie sich die Puzzlestücke so zueinander gefügt haben. Aber Tatsache war, meine Frau und meine Freundin und ich damals, wir haben einfach gesagt, wenn es einen Gott gibt, nur mal so als Hypothese, wenn es einen Gott gibt, dann finden wir den in der Bibel, wo sonst? Das war uns klar, da habe ich auch zugegeben, also wo sonst sollten wir den finden? Und dann war die nächste Herausforderung für mich, Bibel lesen. Wo findest du eine Bibel? Ich habe wirklich überlegt, wo kann man eine Bibel kaufen? Also Amazon gab es ja damals noch nicht, ne? Überhaupt diese ganzen Online-Shops, die waren ja noch nicht erfunden. Wo kriege ich eine Bibel her? Und dann habe ich tatsächlich in einer Buchhandlung eine Bibel gekauft oder bekommen.
Da gab es eine.
Da gab es viele, verrückterweise.
Ach.
Und da habe ich mir halt eine, und man hat mir dann später, hat mir auch noch jemand eine geschenkt. Die habe ich übrigens heute noch. Und das war für mich ganz besonders, eine Bibel zu haben. Also jetzt nicht irgendwie aus einer Kirche. Man verbindet ja mit Bibel so diese ganz schweren Schinken, so mit Goldschnitt und so ab 3 Kilo aufwärts irgendwie. Ne? So diese riesen Dinger, die du nicht tragen kannst.
Hochzeitstauf, irgendwas,
so, ne, Nachweise. Genau. Die nur im Schrank stehen, die müssen schön aussehen und nie wieder anfassen. Ja. So, und jetzt hatte ich eine eigene. Meine Frau hatte noch eine ganz kleine, so eine Lutherbibel, so ein kleines blaues Ding war das. Und so haben wir uns dann morgens, bevor sie zur Arbeit ging, ich war ja Student, hatte Zeit, bevor sie zur Arbeit ging, haben wir uns morgens hingesetzt und haben dann im Neuen Testament, weil wir nicht besser wussten, haben wir einfach morgens
Matthäus angefangen. Ja, wo fängst du an? Ich fange ja beim Helmbrich auch nicht irgendwo in der Mitte an, außer da steht was von Hermann Wenzel.
Ja, man würde normal mit Seite 1 starten,
richtig,
das gebe ich zu.
Ja.
Ich habe als Kind habe ich mal die Hochzeitsbibel meiner Eltern heimlich aus dem Schrank genommen. Ich weiß nicht, wie ich da alt war, vielleicht 11, 12, keine Ahnung. Und habe dann echt bei Seite 1 angefangen und Schöpfungsgeschichte und dann kommt irgendwann Geschlechtsregister und ich denke, ey, Mann, das ist ja so
total. Danke langweilig. Fürs Gespräch.
Zugeklappt und zurück ins Regal. Damit war ich mit dem Ding durch.
Clean.
Und vielleicht war da noch so im Hinterstübchen, sodass wir dann eben Neues Testament gestartet haben und haben dann in Matthäus 1 begonnen. Und haben da gelesen und ich war ganz baff, was da für Sachen zu lesen waren. Dinge, die ich so nie gekannt habe. Also ich war mal in der katholischen Kirche, also rein steuerkartentechnisch. Wir waren jetzt nicht so die Kirchgänger. Und habe da Dinge gelesen, die sich mit meinem bisherigen katholischen Weltbild, sag ich mal, überhaupt nicht deckten. Und dann haben wir weitergelesen und ein Kollege meiner Frau war bereits Christ, schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren, also der war auch überzeugter Christ, er las die Bibel auch in der Familie und so weiter, ist in der christlichen Gemeinde, das wusste ich alles gar nicht. Und so hat sie ihm Fragen gestellt, er hat Antworten gegeben, die hat sie mir weitergegeben, wir diskutierten, wir waren nicht immer einer Meinung, schließlich habe ich auch mit ihm darüber gesprochen und so weiter und so fort, war eine sehr heiße Zeit, die wir da hatten. Und auch teils bis nachts haben wir diskutiert, also echt, war haarsträubend, hat auch, sagen wir mal, hatte Potenzial, unsere sehr junge Beziehung zu crashen.
Ach, tatsächlich.
Ja, hat sie aber nicht, zum Glück. Und so sind wir dann beide, am 15. März 91 war es, ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern, haben wir beide, unabhängig voneinander, wir wussten nichts davon, sie in ihrer, ich in meiner Bude, haben dann morgens, haben wir gesagt, oder irgendwann im Laufe des Vormittags, haben wir für uns beide unabhängig voneinander Bilanz gezogen, haben gesagt, okay, wenn das jetzt alles stimmt, was wir gelesen haben, wenn es um Jesus geht, wenn es tatsächlich um Gott geht, dann erfordert das eine Entscheidung von mir. Und wir waren gerade in Matthäus 11, ich habe damals, habe ich sonst nie wieder gemacht, Tagebuch geführt und habe mir so ein paar Verse rausgeschrieben und so eingekringelt. Ne? Und einer davon war Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und genau das war ich. Ich war mühselig. Und beladen war ich erst recht, weil ich nicht wusste, wohin mit meinem ganzen Lebenskram, sag ich mal, ja. Und habe den dann einmal morgens vor Jesus ausgerollt und habe gesagt, okay, wenn dann alles stimmt und wenn du zu deinem Wort stehst, dann will ich dabei sein. Dann will ich jetzt hier kein Risiko eingehen.
Und das hast du so gesagt?
Ja, ich habe
also so,
so ähnlich Spiel, ne? Und hab mit Jesus, mein, also ich kann's, das war jetzt kein halbstündiges Gebet, das waren auch keine 5 Minuten, das war kurz und knackig und habe gesagt, hör mal, wenn das alles stimmt, was ich hier lese und wenn ich echt Schuld habe und wenn ich Sünde auf mich geladen habe, wenn mein Leben so chaotisch war, wie es wirklich war, dann muss ich jetzt hier einmal die Reißleine ziehen und das mache ich jetzt einfach mal. Ohne, dass ich Ahnung hatte, was damit wirklich verbunden war.
Und dann war es wie bei Hermann Wenzel?
Kein Blitz, nein, keine Engelschöre.
Keine nach innen gerichteten Scheiben wie Segel,
nein. Hat keiner gesungen? Ich bin in meiner sehr unaufgeräumten Bude aufgestanden von meinem Bettchen. Also ich hatte mich wahrhaftig hingekniet, weil ich dachte, das gehört dazu, so richtig fromm. Ne?
Ja.
Wie in der Kirche. Ich sag mal, falsch war es bestimmt nicht. Es war ja auch eine gewisse Form des, ich gebe jetzt mal auf. Ich höre jetzt auf, vor dir Schau zu spielen.
Das war bei Matthäus 11, 28.
Ja, ja.
Also wenn man Matthäus kennt, dieses Kapitel ganz am Anfang, dann weiß man ja, das Eigentliche, da kommt dann noch was. Ne? Also Jesus lebt und alles klar, aber mit dem Kreuz und Schuld und Sünde und wieder und Auferstehung. Das kommt
viel später.
Ja, ja.
Ja, ja, das kommt viel später. Das habe ich dann auch gelesen und ich erinnere mich, ich habe wirklich viel Bibel gelesen damals. Ich war schon ein bisschen, also ich würde mal sagen, wenn mir das heute jemand erzählen würde, würde ich sagen, Vorsicht.
Der Helmrich.
Der ist aber echt abgehoben. Ja,
ja,
und ich habe wirklich viel Bibel gelesen, weil ich das einfach so interessant fand. Und ich weiß noch, wie ich dann im weiteren Verlauf, Matthäus, mich dann irgendwann an der Stelle angekommen, wo Jesus dann verraten wurde von Judas. Und er,
mit einem Kuss.
Mit einem Kuss. Boah, hör mal, ich habe gedacht, das kann der doch nicht bringen. Ja. Was ist denn das für ein Drecksack? Also wirklich, habe ich so gedacht, ja. Ich war richtig, richtig böse auf den Typen und das hat mich richtig außer Fassung gebracht. Ich habe weitergelesen und wie gesagt mit meiner Freundin, jetzt Frau, viel Bibel gelesen, stundenlang eigentlich. Und dann ergab sich eins zum anderen. Dann sind wir dann über diese Kinderstundenbeziehung, die meine Frau dann damals mit der Nachbarin hatte, sind wir dann auch in so eine christliche Gemeinde rein. Das war für mich auch alles total neu. Ich habe gedacht, ups, bin ich doch nicht der Einzige, der eine Bibel hat. Auf dem Trip war ich ja mal eine Zeit lang, ne? Weil ich dachte, ich bin der außer... Also ich bin echt der Erste und Einzige, der jetzt ernsthaft eine Bibel liest. Völlig schräg, aber diesen Gedanken hatte ich mal für einen Augenblick und lernte dann ganz viele Leute kennen, die ernst zu nehmen waren. Das waren nicht so diese Freaks, die man so am inneren Auge hat, die so ein bisschen, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, so mit Jesus-Latschen und lange Haare. Ne? Also.
Danke fürs Gespräch. Henrik, pass auf, irgendwelche Radiosendungen machen oder auf YouTube rumgeistern, sondern das waren,
die waren wirklich
weder naiv noch...
Und die waren cool, die Leute. Ja. Und ich fühlte mich wohl in der ganzen Community sozusagen.
Ja.
Ja, und das ist jetzt viele, viele Jahre her. Und in der Zwischenzeit möchte ich mal sagen, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Auch wenn ich die Dimension damals überhaupt nicht abschätzen konnte. Nee, und wir sind jetzt als Ehepaar, wir sind viele, viele Jahre, 27 fast jetzt verheiratet und wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt. Also Christsein bedeutet nicht immer Wolke 7 und bedeutet nicht so Rolltreppe in den Himmel, sondern bedeutet auch schon mal steinig nach unten und Fragen wie, was soll denn das jetzt hier, warum denn ich? Warum denn jetzt dieses Dilemma? Ey Mann, ich will doch mit dir, Gott, mit Jesus leben und du lässt jetzt so eine Lebenssituation zu, die gar keinen Spaß macht. Und diese Höhen und Tiefen, die haben wir gemeinsam als Familie, als Ehepaar, als wie auch immer erlebt. Und ich muss sagen, vieles von dem im Rückblick hat mich am Ende gestärkt, hat mich auch zum Positiven verändert, hat mich stabiler gemacht und hat mir niemals, zu keiner Zeit eigentlich, die Entscheidung an der Entscheidung von damals im Jahr 91 zweifeln lassen, ob die irgendwie falsch gewesen sei. Nee, überhaupt nicht. Selber.
Das Leben eines Feuerwehrmannes ist ja auch immer ein Leben auf des Messers Schneide, sage ich jetzt mal. Du weißt morgens nicht, ob du abends nach Hause kommst.
Ja,
das war die größte Angst meiner Frau.
Tatsächlich.
Als noch bei der Polizei war. Hermann Wenzel zieht sich wieder rote Faden durch unser Gespräch, da ist alles gut gegangen. Aber es gibt ja auch Explosionen, während die Kollegen im Haus sind. Man muss nicht immer gleich 9-11 zitieren, wie viele tapfere Menschen dort ihr Leben gelassen haben. Aber im Prinzip weiß doch der Feuerwehrmann, ich komme morgens oder ich komme auf Schicht, ziehe meine Stiefel an und ich weiß nicht, ob ich abends diese Stiefel selbst ausziehen kann. Wird unter Kollegen das thematisiert? Denn das wäre ja auch eine Frage, wenn man über das Christsein spricht, geht es ja auch über die ewigen Dinge, möchte ich sagen. Also das Leben ist beendet, da bleiben, und da wackelt schon die Kamera, da bleiben Familien zurück. Oder man ist schwer verletzt, man verliert einen Körperteil. Und ist das Gegenstand? Kann man da auch mal drüber reden? Oder ist es wie so oft in diesen Berufen, dass es eher flapsig ist und dass man sagt, naja gut, jetzt gehen wir da rein und passiert schon nichts?
Also ich glaube, diese Berufe, die leben mit einer gewissen Portion Sarkasmus. Ich glaube, wenn du die nicht mitbringst, dann wird man es auch tatsächlich schwer haben. Weil gerade mit dem überbordenden Sarkasmus verarbeitet man selber Situationen. Ich glaube, der Gedanke morgens, wie du das jetzt dargestellt hast, ich komme zum Dienst und ich weiß nicht, ob ich am nächsten Morgen heil wieder nach Hause komme. Ich glaube, die meisten Kollegen blenden diesen Gedanken vollständig aus, weil wir versuchen, mit der nötigen Professionalität und Übersicht in Einsatzereignisse reinzugehen.
Ins Feuer.
Ins Feuer, in wohin auch immer, ja. Und die Erfahrung zeigt aber aus anderen Feuerwehren oder meinetwegen aus der eigenen Feuerwehr, dass es Ereignisse gibt, die dann doch einen treffen wie der Blitz, wo ich eben nicht selber wieder nach Hause komme, weil ich dann verletzt bin oder so. Das kann passieren, das ist so.
Hast du das auch erlebt in deiner Geschichte?
Nein, zum Glück noch nicht. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich bisher von meinen Einsätzen sowohl persönlich, aber auch all die Kollegen, für die ich dann im Einsatz auch Verantwortung trage, dass die allesamt auch heil wieder mit nach Hause gekommen sind. Also die Love Parade ist jetzt ein Ereignis gewesen, was uns eigentlich bis zum heutigen Tag bei der Feuerwehr Duisburg auch so innerlich stramm stehen lässt. Also es gibt, so im Rückblick hat jeder Kollege, der hat Dutzende, Hunderte Einsätze erlebt und viele Einsätze davon, die werden mit der Zeit, in der Vergangenheit werden die immer ein bisschen größer, ein bisschen amüsanter, ein bisschen abenteuerlicher und das ist so dieses Feuerwehrlatein, was da auch so ein bisschen dann da reinspielt. Keine Frage.
Klar,
das ist, glaube ich, auch völlig normal. Ne? Bei der Love Parade 0,0. Also wirklich, da schmunzelt niemand, da macht keiner auch nur einen blöden Spruch. Wirklich, überhaupt nicht. Also da sind wir alle noch die das erlebt haben. In der Zwischenzeit sind ja auch viele Kollegen schon wieder dazugekommen. Die kennen das auch nur aus den Medien meinetwegen. Aber selbst die, behaupte ich, haben so viel Respekt und Anstand, da nicht irgendwie in die falsche Seite zu kippen. Man blendet eigentlich gerne diesen Notfall, den blendet man aus. Das ist einfach so. Nur wenn er dann eintritt, dann glaube ich, ist auch ein guter Augenblick, über eine gewisse Lebensstabilität zu sprechen, um dem anderen aufzuhelfen. Der Spruch, es wird alles wieder gut, der hilft nur bedingt. Der mag für einen Augenblick nett sein oder auch mal Händchen halten, so verrückt das klingt. Selbst das kann mal helfen in einer Situation.
Selbstverständlich.
Ja, aber
menschliche Berührung.
Das ist einfach so. Ja, mal einen Arm nehmen, einfach mal zu sagen, wir rocken das jetzt hier gemeinsam. Aber diese Einsätze, diese Notsituationen, die kommen erfreulich selten vor. Also ich persönlich habe sie erfreulich selten erlebt. Und weiß aber, dass Feuerwehrleute oder Einsatzkräfte, egal in welcher Couleur sie am Ende unterwegs sind, in einer Einsatzsituation, ich sag mal, da passt da kein Blatt Papier zwischen. Da arbeiten die zusammen und geben sich für den anderen auf. Und das macht den Beruf für meinen Geschmack auch so aus. Ja, unter christlichen Gesichtspunkten würde man sagen, diese Bruderschaft, die da gelebt wird. Ja, also das ist eine Kollegialität und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die ihresgleichen sucht. Mhm. Ist einfach so.
Je nachdem, wer jetzt zuschaut, wird Feuerwehrmann?
Vielleicht.
Also man merkt schon beim Thema Feuerwehr, da schlägt auch dein Herz?
Ja, im gewissen Sinne schon.
Bei allem natürlich Schweren und Schwierigen und da gibt es wie in jedem Job, Generve und Stress und mal hat man mehr Bock, mal hat man, denkt man, ich höre auf und das gibt es ja, ne? Aber wenn man dich erzählen hört und wenn man das liest, merkt man, da ist einer nicht nur mit dem Mund dabei. Und genauso ist es bei deinem Glauben. Sprichst du ab und zu mit deinen Kollegen über deinen Glauben oder wirst du auch
wenn
mal gefragt?
Wenn es geht, ich werde schon mal gefragt. Ich bin gespannt, ob aufgrund des Buches dann nochmal Rückfragen kommen.
Hast du das Buch verschenkt
ich habe es zwei Leuten in der Feuerwehr verschenkt, ja. Und ich habe es jetzt dabei aber auch belassen, weil ich den Kollegen auch nicht, sagen wir mal, auf den Keks gehen will.
So Guck
mal, ich habe ein Buch geschrieben. Ja, genau. Und wenn ihr auch eins haben wollt, könnt ihr das ja kaufen.
Brauchst du eine Widmung drin?
Ja, genau. Nee, ich will da jetzt nicht so die Rampensau sein, sag ich mal. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Kollege nochmal, oder überhaupt Leser, nochmal ihr Lebensmodell aufräumen und vielleicht auch von mir weitere Tipps oder Tipps ist falsch, vielleicht nochmal ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen. Das fände ich gut. Ich stände da gerne zur Verfügung, keine Frage.
Ja. Und 27 Jahre nach Matthäus 11, Vers 28, wer ist Jesus für dich heute?
Jesus ist für mich ein ständiger Begleiter. Also er ist wirklich omnipräsent für mich. Ich bin mit ihm im Gespräch. Ich suche ihn bewusst auch im Dialog, im Gebet. Und bin mir auch seiner Führung vielfach bewusst, will ich nicht sagen. Es gibt auch Zeiten am Tag, wo ich das völlig ausblende, wo ich einfach so beschäftigt bin, dass andere Dinge da im Vordergrund stehen. Aber Jesus ist für mich jemand, der sein Leben für mich gegeben hat und der mir sagt, ey, ich biete dir noch viel mehr. Ja, also der bietet mir eine gesamte Palette und ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich nur so versuche, die Rosinen rauszupicken und gar nicht merke, wie seine helfende und fürsorgliche Art mich so fast schon umgibt. Das hört sich jetzt ein bisschen abgefahren an vielleicht für den einen oder anderen, aber das ist wirklich meine Überzeugung. Also ohne Jesus, ohne Gott käme ich in dieser Welt nur schwer klar, ganz ehrlich. Also ich bin total dankbar, dass meine Frau und ich uns damals für diesen Jesus, für Gott, für eine christliche Überzeugung, für eine Errettung, für ein Leben mit Jesus entschieden haben.
Und was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt zuhört oder zuschaut und sagt, es auch eine Bibel kaufen? Ist jetzt gut, wir können es über Amazon bestellen. Ja,
oder, genau.
Ja, oder wie soll der, welche Schritte wären da aus deiner Sicht hilfreich?
Ja, mutig sein. Also ich glaube, so diese Ressentiments mal über Bord werfen. Ich glaube,
die da heißen könnten?
Die da heißen, oh, mit dem Glauben habe ich es nicht so, Gott ist ganz komisch, Gott ist der strenge alte Opa, dem schon längst das Heft aus der Hand geglitten ist. Oder Jesus, ja, Weltverbesserer, aber der ist ja auch schon tot. So diese Gedanken, die da so mitschwingen. Oder jetzt von mir aus auch dieser ganze Missbrauchsskandal, der jetzt wieder durch die Medien marschiert, wo die katholische Kirche oder wer auch immer da einfach völlig daneben gegriffen hat. Das kann dazu führen, dass man sagt, ey, mit diesem ganzen Kram will ich nichts zu tun haben.
Ja, das kann's.
Das glaube ich sehr wohl und das könnte ich auch verstehen. Aber das hat nichts, aus meiner Sicht, nichts mit Jesus, mit Gott zu tun. Weil ich glaube, tief in uns drin, ich glaube auch bei jedem Menschen, ist diese Sehnsucht danach, ein Herzensfrieden, eine gewisse, so ein Fundament zu haben, auf dem man dann sein eigenes Leben, wie auch immer das gestaltet ist, dann aufbaut. Und mein Tipp an dich als Hörer, Zuschauer, Leser, wie auch immer, einfach auszuprobieren. Also es ist ja ein Wagnis, sich mit Gott einzulassen, ist ja in gewisser Hinsicht ein Wagnis, aber du kannst dabei nur gewinnen.
Du hast gesagt, du hast dich niedergekniet.
Ja.
Hast du da irgendwie ein Gebet irgendwo abkopiert?
Ich habe einfach drauf losgeplappert, wie ich es jetzt hier auch gemacht habe, sozusagen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn das alles stimmt.
Hast du Herr Jesus
gesagt? Ich habe tatsächlich Jesus, oder habe ich Gott gesagt, ich weiß nicht mehr, ist schon so lange her. Aber wenn das alles stimmt, was ich hier lese, und wenn du wirklich für mich, diese Info hatte ich ja schon, auch wenn ich noch nicht am richtigen Kapitel angekommen war, wenn du wirklich dein Leben für mich gegeben hast, nur mal jetzt konstruiert. Ich meine, das ist ja auch eine gewisse Hypothese, die da mitschwingt.
Selbstverständlich.
Ja? Aber wenn das stimmt, dann will ich dabei sein. Dann will ich nicht derjenige sein, der hinterher erfährt, hätte mal.
Das heißt, du spielst den Ball oder spieltest oder gibst auch den Rat, spiel den Ball zurück zu Gott, sprich so ein Gebet aus und wart mal ab, was passiert.
Ist ein bisschen so, ja.
Ja, warum auch nicht?
Ist so. Also man kann in dem Augenblick, glaube ich, keiner hat wirklich den Überblick über das, was da gerade passiert. Es ist ein Abenteuer. Also mit Gott, mit Jesus zu leben, ist ein Abenteuer und das ist jeden Tag nett. Es gibt Tage, wo man denkt, könnte schöner bleiben oder laufen, könnte stabiler laufen.
Aber das ist das Leben. Ne?
Aber so ist es eben, genau. Das ist ein Auf und Ab, ist ein Herzschlag im Prinzip immer.
3 Fragen.
Okay.
Vielen Dank, Jörg. Ja. Sehr lebendig und voll reingenommen. Feuerwehrmann Jörg. Ich will auch noch ein Buch. Feuerwehrmann Jörg, weißt du, so für meinen Enkel dann. Ich gebe jetzt eine Inspiration für das Nächste.
Ah, okay.
Malst ein bisschen. Vielleicht kann einer malen in der Familie, ja, oder du malst. Aber, schöne Überleitung, gibt es ein Buch, das du mehrmals gelesen hast?
Also du hattest mir im Vorfeld die Frage ja zum Glück schon geschickt und ich habe echt drüber nachgedacht. Und es gibt nur wenige Bücher, die ich mehrfach gelesen habe.
Schade.
Ja, ist wirklich. Also die meisten sind Kinderbücher, weil ich die meinen Kindern vorgelesen habe. Also meine Frau, die liest viel, die liest auch Bücher gerne ein paar Mal.
Du bist nicht allein mit dieser Aussage hier.
Da glaube ich. Ja. Und gerade so Erziehungsbücher waren jetzt gerade auf meiner Liste ganz weit unten. Und da hat meine Frau zum Glück mir immer dann die Essenz erzählt, was drin
stand. Abends im Bett noch kurz. Genau. Pass mal auf, mein Lieber. So und so und
erstens,
so.
Erstens, zweitens, drittens, genau.
Ja, okay. Genau. Also du bist nicht der große Leser.
Ja.
Vorletzte Frage. Mhm. Auch nicht. Da bin ich gespannt. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Ich habe, ja, das ist jetzt mehr, der ist kein Werbeblock, aber der gehört jetzt hier hin. Ich habe vor rund 5, nicht ganz 5 Jahren, habe ich ein sogenanntes Charakterwochenende vom 4. Musketier mitgemacht. Ein Wochenende, wo wir draußen waren mit Männern, Zelten, so Piwak-mäßig und so weiter. Und ich habe gedacht, oh, mal gucken, was die Jungs da mit mir vorhaben. Und wir haben mit 3 Freunden sind wir dahin und wir haben gesagt, wenn die uns doof kommen, dann brechen wir sofort ab, fahren ins nächste Wellness-Hotel und machen das Wochenende da hübsch zu Ende. Aber dieses Wochenende habe ich nicht abgebrochen. Dieses Wochenende hat mir in meinem Glaubensleben, in meiner Rolle als Mann, als Vater, so viel Neues beschert, so einen solchen Umdenkprozess, dass ich froh bin, da mitgemacht zu haben, weil ich jetzt merke, dass ich dass ich Leidenschaften habe, die ich auch ausleben kann. Ja, also dass ich eine gewisse Mut gehört da zum Beispiel zu, dass ich mutig Dinge tun kann, dass ich meine Rolle als Mann, als Ehemann, als Vater jetzt mehr einnehme als vorher, als vor 5 Jahren. Da habe ich es schleifen lassen und bin da so dahergedümpelt. Und seitdem vertrete ich Werte auch gerne, nicht aus einer gewissen Pflicht oder aus einer Fremdbestimmtheit heraus, sondern aus einer tiefen Überzeugung, dass ich mich wirklich für Gott, für Familie, für meine Gemeinde, für Kirche letztendlich oder auch für Gerechtigkeit einsetzen will, weil ich mir denke, die Zeit läuft mir davon. Ich bin 53, wer weiß, wie viele gute Jahre ich noch habe. Und ich möchte nicht die wenige Jahre, wenige Zeit, die mir noch bleibt, jetzt für irgendeinen Firlefanz verdusseln, sondern ich möchte die wirklich, so gut es geht, investieren. Nicht um meinetwillen, sondern um des anderen Willen, um mich einfach einzubringen in ein Leben mit Jesus. Das hört sich jetzt fromm und abgehoben an, aber da stehe ich total zu. Das ist einfach so. Ja.
Letzte Frage. Plakat.
Ja.
Die Plakatfrage. Ja. Mehr muss ich gar nicht mehr sagen. Mittlerweile ist bekannt.
Ja.
Was würdest du auf dem Plakat schreiben?
Ich habe auch über diese Frage lange nachgedacht und ich habe gedacht, da kommt irgendein Spruch drauf, irgendein Wort oder so. Ich würde wahrhaftig einen Bibelvers drauf machen. Ganz abgefahren bin ich da. Und zwar ein Vers, der mir seit einigen Monaten hinterherläuft aus Offenbarung 3, Vers 19. Da heißt es, lass ab von deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Also das würde ich da reinschreiben, da draufschreiben. Hör auf mit deiner Gleichgültigkeit und kehr um. Weil ich glaube, wir Menschen, ich schließe mich da voll und ganz mit ein, wir leben in einer gewissen Gleichgültigkeit. ist mir egal, was dem anderen passiert, ist mir egal, was in Amerika oder sonst wo, da gibt es so einen verstrahlten Präsidenten und so weiter, ja. Ja, die Welt bricht auseinander, aber ist ja nicht mein Leben. Hauptsache in meiner Parzelle, in meinem Umfeld, in meiner Wohnung ist die Welt noch heile. Und ich glaube, das geht nicht. Ich denke, wir haben die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und das würde ich da drauf schreiben.
Wie nimmst du Einfluss?
Indem ich versuche, mit Menschen, so wie heute mit dir, über meine christlichen Überzeugungen zu sprechen, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Buch, um Menschen zu animieren, über ihre Werte nachzudenken. Also ich will sie nicht überzeugen, das kann ich gar nicht, ist auch nicht mein Anspruch. Ich möchte nur so einen Initialgedanken mal reinsenden, dass der ein oder andere mal nachdenkt und vielleicht ganz heimlich, ohne mir das zu verraten, ich muss das gar nicht wissen, ganz heimlich denkt, ein bisschen was ist dran, was er da so verzapft. Dann würde ich mich freuen.
Ist echt immer noch rot, obwohl das schon eine Weile her ist. Manche Sachen verheilen nicht so schnell, das geht schnell weg. Hinterlasst einen fetten Daumen, abonniert den Kanal, abonniert den Newsletter, ihr bleibt dann immer auf dem Laufenden, welche neuen Gäste kommen, was hinter den Kulissen von Superfrom passiert. Und nächste Woche kommt die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt oder werdet Superfrom. Bis dann.